Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallihallo in die Runde.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja. Patrick.
Ja, wie angedroht. Wie angedroht. letzte Woche schon besprochen. Unser lieber Patrick Kaschel von Sound United hier.
Ja. Oder jemals jetzt seit neuestem Masimo-Consumer. Genau.
Genau.
Ja. Hallo auch in die Runde.
Wir haben Mittwoch, Leute. Wir haben Mittwoch.
Der Wahnsinn.
Ja. Also ob wir es heute online schaffen, weiß jetzt noch keiner. Aber gesprochen wird der Mittwoch. Das ist doch schon mal gut.
Was für ein Bergfest heute, ne?
Ja. So kann man anfangen. Genau.
Kaffee haben wir da.
Genau.
Zuckerstückchen fehlen noch.
Dafür bin ich ja da.
Schönes Ding.
Das kann man machen, ja. Also, ja. Kommen wir schnell zu den Produkten.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier so zum Laber-Podcast dann noch.
Wir haben ja schon mal präsent, also wenn ihr den Podcast zu Hause über YouTube verfolgt, dann seht ihr gerade, dass wir vor uns schon mal eins eurer neuen Modelle stehen haben.
Genau.
Jetzt von Marantz. Also wir quatschen ja heute so ein bisschen über Marantz, Denon, B&W.
Polk Audio vielleicht auch.
Ne? Polk Audio, was uns so einfällt. Ne?
Genau. Was die Küche von Massimo so hergibt.
Massimo,
richtig.
Genau.
Ja.
Ich bin dran gewöhnt.
Das muss er ja, tatsächlich.
Ja, man sieht ja auch schon designtechnisch, um jetzt nochmal einzusteigen, hat sich ja einiges bei Marantz getan. Ist ja dieses neue Modern Luxury Musical Design, wie sie es nennen.
Modern Luxury Music.
Genau.
Geil.
War ja auch, glaube ich, nötig nach all den Jahren. Die abgerundeten Ecken haben wir jetzt, glaube ich, schon über 15 Jahre oder sowas uns angeschaut.
Ja, Wahnsinn, lange. So lange schon,
richtig. Okay. Und angefangen ja, wie Christian auch bereits letzte Woche gesagt hat, mit Model 30, SACD 30, Model 40.
Genau.
Haben wir jetzt das Design dann eben auch in die AV-Geräte übertragen.
Also ich bin ein großer Freund davon. Ich finde es richtig schick.
Ja.
Richtig schick.
Davon abgesehen, dass wir jetzt also designmäßig eine große Neuerung haben, ist ja die Frage, was sind die neuen Features in der Cinema-Serie? Weil haben wir vorhin noch gequatscht, so kurz. Also wo sind denn jetzt die neuen Features?
Also klar, das Design ist das auffälligste Feature wahrscheinlich. Ja, am Verpackungsdesign hat sich was geändert, wie das Ding verpackt ist und Co. Also es ist auch ein richtiges Erlebnis wieder.
Dann sollten wir ein Unboxing-Video machen, ne?
Zum Beispiel. Kann man ja noch dranhängen dann. aber es sind dann so auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wir jetzt auch hier bei dem kleinsten Modell, bei dem Cinema 70, auch eine beleuchtete Fernbedienung jetzt schon mit an Bord haben.
Das
was
cool.
wir bei den Vorgängern nicht hatten. Vorgänger könnte man sagen, ist dann so respektive der NR 1711, ist auch ein Modell.
Mhm.
Wir haben auch hier natürlich dann das neue HD-GUI, wie das dann eben heißt bei Marantz, was finde ich auch super aussieht.
Also und das Menü, das Interface quasi.
Genau, damit man dann auch eben heutzutage mit Full-HD-Displays, 4K-Beamern und Displays da eben auch Schritt halten kann. Ja, das ist auch komplett grafisch nochmal überarbeitet worden, also ein bisschen auch in 3D-mäßig und sowas, also ist einiges an Arbeit reingeflossen.
Das alte war ja auch wirklich schon ein bisschen älter.
War älter, aber...
Es gab auch ein paar Faceless dazwischen, ne?
Ja, richtig, aber man kam damit ganz gut zurecht. Also
die Bedienung war gut, ne?
Das Schöne ist, man muss ja auch keine Angst haben unbedingt, wenn man jetzt bei euch so ein Gerät kauft und sagt, ich installiere das selber zu Hause, auspacken und es ist wirklich von wie schließe ich die Lautsprecher an, wie werden die Kabel da angeschlossen und. Also man wird da wirklich an der Hand genommen, bis hin zur Einmessung. Also es ist wirklich ganz, ganz schön gemacht.
Ja, da muss ich gerade eingreifen. Das habe ich irgendwann, keine Ahnung, wann war das? Im November oder so des letzten Jahres, ein größeres Heimkino installiert und den Boliden aus der 80er-Serie von Denon verbaut. Mhm. Und was ich ja super fand, ist bei den kleineren natürlich genauso, aber wenn du wirklich so ganz viele Lautsprecher da dran hängen hast an den Endstufen, dann hast du ja einen gigantischen Kabelwust. Und was ich toll finde, ist, in der Beilage, im Zubehör, gibt's so unterschiedliche farbige Bubble, die packst du auf deine Kabel drauf.
Ah.
Und die sind natürlich beim AV-Receiver selbst an den Anschlüssen mit den Farben gekennzeichnet. Also für jemanden wie mich, wo so langsam das Augenlicht verschwindet und man dann schon Probleme mit den kleinen Zahlen und Beschreibung hat, Kann man nach Farben gehen.
Richtig, genau.
Und das ist wirklich super.
Ja. Das Schöne ist ja auch, wenn du das Gerät mal irgendwie abklemmen musst aus irgendeinem Grund oder du dir ein Upgrade kaufst oder dann von einem 8015 dann auf eine 4-End-Kombi oder sowas
geht, genau.
Dann hast du ja dann alle Kabel da liegen und weißt genau, welches Kabel zu welchem Lautsprecher gehört und wo es rein muss.
Ja, man weiß ja, wie es in so einem Schrank oder im Möbel aussieht. Meistens dunkel und meistens auch wirklich mit viel Tinne vollgestopft und so weiter. Und das war wirklich hervorragend. Also muss ich sagen, das hat die Arbeit extrem erleichtert. Ja.
Es gibt doch irgendeine Neuheit beim Pre-Out und den Endstufen, glaube ich, sagtest du.
Richtig. Also wir haben hier auch schon beim kleinsten Modell den selektiven Vorverstärker-Modus. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollen, auch diesen Cinema 70 komplett als Vorstufe konfigurieren. Ja. Also das heißt, bis zu den kompletten 7 Kanälen alles als Vorstufe dann rein nutzen. Wir können natürlich auch eine Stereo-Endstufe da anschließen. Mhm. Und selektiver Vorverstärker-Modus heißt, dass wir dann auch wirklich die Endstufen, die in dem Gerät sind, mechanisch dann auch eben abschalten, so dass dann eben mehr Power ist auf den übrig gebliebenen Kanälen, die das Gerät dann befeuert.
Das finde ich sehr spannend.
Das ist natürlich
Ich hatte die Tage wieder einen Kunden da, der hatte einen Surround-Receiver und einen Stereo-Verstärker und also so klassische Fehlverkabelung unterm Strich, weil er dann auch wieder die klassische Nummer machen wollte, also Stereo-Verstärker am Endstufeneingang, also am Main-In irgendwie am Pre-Out vom Marantz oder Marantz Surround-Receiver hängen und hatte dann aber irgendwie aus Versehen alle Rear-Speaker und Front-Speaker an den Stereo-Verstärker gehangen und so.
Okay. Also so da wären die Farben sinnvoll gewesen.
so klassische Fehlbedienung, dafür finde ich es natürlich top, weil wir haben doch immer wieder den Fall, gerade auch bei großen Installationen, jetzt Akkuface dahinter oder so, also richtig große Stereo-Verstärker dahinter und kombinieren die Nummer halt dann, wenn Schwerpunkt irgendwie Stereo-Musik ist, kombinieren wir es halt dann doch ganz oft mit kleineren AV-Receivern.
Genau.
Und wenn die das schon können, ist das ja top.
Das ist super, weil gerade also auch in moderneren Wohnraumsituationen, wo du dann vielleicht eben dieses flache Gerät einfach nur auf dem Lowboard oder Sideboard stehen hast und dann die Endstufen irgendwo versteckt dann eben drin. Das ist natürlich dann perfekt dafür.
Oder du hast einen Mix wieder aus unseren aktiv Boxen, bei so einer Nummer ist natürlich auch spannend.
Richtig.
Aber das ist dann bei euch quasi der Einstieg in AV,
zumindest bei Marantz. Bei Marantz ist es dann der Einstieg in AV. Ja. Es gibt jetzt aktuell noch den NR1510, der ist schon ein bisschen älter, hat dann nur 5 Kanäle. Und hier haben wir natürlich dann auch nochmal das Upgrade des HDMI-Boards, 2.1 kompatibel, haben jetzt auch hier fängt es an mit 3 8K-Eingängen, die wir nutzen können und ein Monitorausgang mit EARC, weil das Gerät kann ja auch Dolby Atmos verarbeiten. Dolby Vision und sowas ist auch mit an Bord.
Kann der dann bildtechnisch auch auf 8K skalieren oder macht der 4K?
Du kannst auch hochskalieren auf 8K, wenn du möchtest, aber das ist natürlich es ist ja kaum Ausgangsmaterial da.
Ja,
und wir wissen ja alle, skalieren können die das, aber meistens können es die Zuspieler oder sowas dann besser skalieren tatsächlich als das Gerät selber. Neues Antennendesign bei allen Modellen, also das ist auch nochmal überarbeitet worden. Bluetooth und Netzwerkantennen, also ist nochmal stabiler geworden von der Übertragung.
Ja.
Und auch netzwerkseitig haben wir auch hier ein stärkeres Netzwerkmodul drin. So wie wir es zum Beispiel aus den Denon Home oder sowas dann kennen.
Okay.
Tatsächlich läuft auch dieses neue HD OSD oder GUI, wie das heißt, auch übers Netzwerkmodul. Also es ist wirklich sehr, sehr power.
Okay.
Hat viel Kraft auf jeden Fall.
Von der Rechenleistung.
Genau.
Wenn du Denon Home sagst, dann ist HEOS wahrscheinlich standardmäßig an Bord.
Genau,
ne?
Richtig. HEOS ist mit an Bord. Das heißt, wir können eben mit anderen Komponenten, die wir haben, sei es ein 150er, also Denon Home 150, wenn wir den in der Küche haben und all sowas, natürlich dann auch mit verbinden. TV-Tongruppierung und sowas, was wir von den Vorgängern können oder sowas, ist natürlich auch mit an Bord. Wenn ich jetzt hier von hinten gerade drauf schaue, wir haben auch einen Phono-Eingang mit an Bord. Das heißt, und können zum Beispiel auch, wenn wir einen Plattenspieler angeschlossen haben, das natürlich dann auch auf die anderen Komponenten rüber streamen.
Sehr witzig, da siehst du, wie wichtig die Schabler-Spieler wieder werden, ne? Beim kleinsten, Anführungszeichen, AV-Receiver jetzt
immer dabei. Richtig. Weißt du, und das war immer mal wieder so ein, also Problemlöser, kam nicht häufig vor, aber so ein Problemlöser, es gab immer mal den einen oder anderen Kunden, der wünschte sich oder hat sich gewünscht, so einen HEOS-Baustein 150er als aktiven Surround-Lautsprecher zu nutzen. Und es gab bei Denon, glaube ich, nur ein oder zwei Geräte, die das überhaupt konnten.
Genau.
Ist das irgendwie flächendeckend mit eingeführt worden?
Also es konnte der damals der HEOS AVR.
Ja.
Und die DHTS 716 damals. Und
ja,
heutzutage geht das nur mit der Denon Home Soundbar 550.
Okay. Schade.
Ja. Leider, aber es ist, wie sagt man so schön bei den Entwicklern, es ist noch nicht bulletproof, also von daher erstmal nur normal mit Verkabelung dann.
Und wie? Weißt du, ob das Netzwerkmodul Wi-Fi 6 fähig ist hier drin?
Ich meine ja.
Ja, ja, cool. Ja, das ist natürlich schick, ja.
Das ist eine Neuerung, ja. Mhm. Die AirPlay 2 Feature etc. ist drin, ne?
Genau, also das heißt auch, die Einrichtung ist aufgrund AirPlay, also wenn ich iOS-User bin, super einfach. Ich schalte das Gerät ein. Wenn es jetzt nicht mit dem Netzwerkkabel verbunden ist, dann gehe ich ja über die WLAN-Einstellungen und das Ding ist dann ruckzuck innerhalb weniger Sekunden im Netzwerk drin.
Also nochmal für alle da draußen, also man geht beim iPhone quasi auf die Einstellungen WLAN im Handy und dann taucht der quasi als verfügbares WLAN auf. Dann kann man den also hinzufügen einfach. Also man drückt da drauf.
Verfügbar, nicht konfigurierte AirPlay-Speaker.
Genau. Ja. Und dann gibt das iPhone oder iPad, wie auch immer, das Passwort frei.
Ja.
Um es dem AirPlay-Speaker zu geben. Genau, das ist ein cooles Feature.
Ja. Genau, also Marens AVR-App gibt es ja auch weiterhin. Die HEOS-App, damit ist ja auch steuerbar. Oder halt dann eben auch über die Fernbedienung.
Mhm. MS-Verfahren, klassisch.
Genau, also es ist dann auch wieder die Abstufungen. Ja, je größer das Gerät, desto aufwendiger das Einmessverfahren.
Ja, ja.
Wir haben, ich glaube, ab Cinema 50 dann auch in diesem Jahr, was im Laufe des Jahres kommen wird, die Dirac-Live-Option, dass du das dann nicht nur mit dem Mult-XQ einmessen können, sondern eben auch mit Dirac.
Okay.
Eben, das wird kostenpflichtig sein, aber
das
wird
möglich sein.
Genau.
Okay, spannend.
Und so von der Modellübersicht, das ist jetzt bei uns hier vor Cinema 70, das entspricht dann dem NR 17 11, genau, ja. Dann haben wir den SR 5015.
Genau, das wäre dann quasi das Pendant der Cinema 60 dann. Den gibt es dann mit und ohne DAB-Tuner an Bord. Dann haben wir noch neu den Cinema 50.
Ja.
Das wäre dann das Pendant damals der SR
6015. Ja.
Und wo waren wir jetzt bei 50? Dann kommt jetzt auch noch ganz neu der 40er, der Cinema 40. Der wäre dann vergleichbar mit dem 7015 zum Beispiel.
Ja. Ja, schön.
Und als Topmodell bleibt dann eben noch der SR 8015
uns
erhalten, so wie AV 8805 und 7706. Die Endstufen bleiben auch noch im Portfolio. Also wir haben dann da die MM80, 77, 55 und die Zweikanal-Endstufe, die bleiben auch noch.
Ja, okay.
Und top kommen dann diese...
Und top, was Chris ja schon letzte Woche gesagt hat, AV10 und MP10, ja, mit 15.4-Kanalverarbeitung.
Hast du die schon mal hören können?
Leider noch nicht. Witzig, ich hoffe, das werde ich dann nächste Woche können.
Ja?
Ja.
Kommen die dann am Markt oder nur, dass du die im Wohnzimmer stehen hast, so als Beta?
Nein, ich habe sie nicht im Wohnzimmer, aber ich hoffe mal, dass ich dann in der Firma dann die Möglichkeit habe, die zu
haben. Geil. Spannend, ja.
Ja, nee, schön. Cool.
Bei Denon haben wir letzte Woche noch bequatscht, dieser A1.
Genau, wäre das Pendant ja eben zu dem AV10.
Mhm.
Bei Denon ist es ja ein bisschen anders. Da arbeitet man ja nicht mit Vor-Endstufen-Kombination, sondern da kommt ja der A1H als dann quasi AV-Receiver.
Ja.
Mit eben auch 15.4 Kanalverarbeitung.
Das dann, korrigier mich, in eurem Universum der hochpreisigste, hochwertigste AV-Receiver, oder?
Genau, richtig.
Okay, das ist All-in-One,
genau, mit 15.4 Kanälen.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch einmalig auf dem Markt, weil vorher gab es ja den AVC 8500 HA mittlerweile mit 13 Kanälen, was ja auch damals eine komplette Neuerung war. Und jetzt haben wir bei dem Topmodell dann eben 15 Kanäle.
Genau. Das heißt, das Jubiläumsmodell hatte nicht auch 15?
Das Jubiläumsmodell basierte auf dem 8500er, hatte aber auch andere Elkos und all sowas drin. Also hat auch mehr Power gehabt und auch ein anderes HDMI-Board als der 8500er damals. Ja, aber auch nur 13 Kanäle.
Okay.
Aber dann kannst du quasi Atmos und in der Front könntest, also vier Kanal Atmos und könntest in der Front dann von mir aus noch B-Amping betreiben. B-Amping, oder so.
Zum Beispiel.
So als Idee. Oder halt eine weitere Zone oder so.
Genau.
Was ich super spannend fand am A1, die vier Subwoofer-Ausgänge, symmetrisch. Mega gut.
Richtig, hast du ja auch bei der, also um das jetzt nicht ganz so zu vermischen, wir haben das ja auch bei der Marantz-Vorstufe, haben wir das ja auch, also da haben wir ja noch mehr XLR-Eingänge, weil es eine Vorstufe ist und Marantz ja auch etwas anders vom Aufbau ist. Und tatsächlich haben wir dann auch bei dem AV-Receiver von Denon ja dann 4 XLR-Ausgänge. Einer ist fest für den Subwoofer und 3 kann ich frei konfigurieren tatsächlich.
Ja. Cool. Also auch für Endstufen, für externe Endstufen für, zum Beispiel, ja. Okay. Das ist ja witzig. Und einen Balanced-Eingang hat er auch, habe ich gesehen. Ja,
einen Balanced-Eingang, richtig. Auch ziemlich cool.
Das ist witzig. Ja. Ich habe nämlich gerade eine große Heimkino-Installation, wo, wo der AV-Receiver noch nicht endgültig feststeht. Wir haben die Front jetzt gesetzt mit 803 und dem großen Center dazu. Und haben ansonsten 4 Atmospeaker und halt unten quasi ein 7er Surround und 4 Atmospeaker. Und stand jetzt eben 2 Subs geplant. Und wir planen aber, also wir verlegen aber überall XLR-Kabel hin in die 4 Ecken des Raums. Wollen eigentlich kreuzen, aber da der Raum einfach noch gar nicht fertig ist soweit, ist auch jetzt schwer vorherzusagen, wie genau es wird, trotz Einmessen. Das ist ein sehr großer Raum mit so einem ganz hohen Giebel, ich würde sagen 5 Meter oder so, ganz, ganz hoch. Und da fand ich das cool. Ich wollte extra von AudioQuest ein Kabel nehmen, wo wir jetzt erstmal, falls es halt ein klassischer AVR ist, die haben ja bisher nur asymmetrisch Cinch als Ausgang. Genau, und so, und dann gibt es aber bei AudioQuest eben die Subwoofer-Kabel, die dann trotzdem 3 Adern haben, auch mit Cinch drin. Und dann kannst du halt trotzdem symmetrisch gehen.
Ja, cool.
Später, genau. Und das fand ich echt spannend.
Genau, und du hast dann eben auch dadurch, dass er dann 4 Subwoofer-Ausgänge hat, hast du auch das neue erweiterte Bassmanagement mit drin, was auch schon bei den kleineren Modellen, bei dem AVC X4800 jetzt auch kommen wird. Dann ohne den XLR, wo es dann auch einfacher fällt, zum Beispiel auch so Sachen wie einen Bass-Shaker oder sowas mit einzubinden. Nee. Genau, richtig. Was halt immer ein bisschen komplizierter war von der Einmessung her und sowas und von der Installation, das fällt dann jetzt bei dem neuen erweiterten Bassmanagement, dann wird das auch ein bisschen einfacher sein.
Okay, das heißt, die pegeln sich unterschiedlich, die Ausgänge wahrscheinlich.
Genau, also du hast dann auch nochmal ein extra Untermenü für das Bassmanagement, wo du dann auch nochmal mehr Einstellungen hast als früher bei den AVRs. Dann.
Sehr stark.
Ja. Das ist witzig, weil gerade ist ja wirklich, gerade beim Subwoofer-Bereich, finde ich, interessant, weil man muss sich ja jetzt mal nochmal für alle so ein bisschen da vorstellen, wir haben immer einen aktiven Sub, also in der Regel. Das heißt, wir haben ja eine richtige Endstufe da drin, die oft auch sehr, sehr kräftig ist. Nehmen wir ein DB1, haben wir mit 2000 Watt oder so, Leistungsfähigkeit. So, und wir bauen jetzt hier in dem Heimkino zum Beispiel, klar, wir müssen ja in die Ecken kommen. Das heißt, wir haben Wege bestimmt 15 Meter, 20 Meter und haben dann, wenn wir ein miserables Cinch-Kabel haben, zumindest mal eine sehr, sehr krasse Antenne. Und wollen ja dann spielen auf eine offene Endstufe, die ja nicht lautstärker geregelt ist im Moment. Und dann fängt man sich schon schnell was ein. Und da ist Symmetrie, also in dem Fall ist Symmetrie ja wirklich sehr sinnvoll. Ja. Bei kurzen Strecken wird immer drüber diskutiert, klar, wo ich immer sage, hört es euch einfach an. oft bringt es
genau, was bestimmt. Genau, das ist das. Meistens hat man ja den AB-Vergleich und meistens gewinnt XLR.
Genau, aber wenn ich jetzt so weite Strecken lege und die Dinger sind fest verlegt in der Wand, Leute, ist doch super, wenn wir die Möglichkeit haben,
komplett
Symmetrie zu nutzen. Ja.
Genau. Ja, also das Gerät sieht ein bisschen unspektakulär aus, muss man sagen. Also da gibt's dann nicht so eine große Neuerung wie jetzt bei den Kollegen bei Marantz. Der sieht halt aus wie ein 8,5er von vorne, ist aber tiefer nochmal.
Okay.
Weil wir auch mehr Endstufen noch unterkriegen müssen bei dem. Und was vielleicht auch nicht uninteressant ist für solche Heimkino-Installationen, wir haben halt 3 Ausgänge. Also das heißt, wir können halt Fernseher, Beamer und vielleicht auch noch eine zweite Zone, Küche oder sowas, dann eben auch noch.
Das ist reichlich bestimmt,
Genau,
also richtig. Da wird man auf jeden Fall glücklich
mit. Ja, also das ist auf jeden Fall für dich dann gerade, kommen wieder die bunten Plättchen da zum Zuge für die Lautsprecher. Das ist dann ja essentiell, dass dann eben so.
Was aber schon geht, ist doch auch, wir machen es auch nicht oft, aber was ein cooles Feature ist, dass du in Heos dann auch, glaube ich, mehrere Zonen nutzen kannst, oder?
Kannst du dann auch.
Weil das ist ja der Hammer, ne? Dass ich einen AV-Receiver habe und kann trotzdem über die App dezidiert sagen, die Küche von mir aus. Das finde ich schon richtig gut.
Ja, das, wenn du bedenkst, wie früher das ging, ne? Du hast natürlich immer schon Zonenschaltung gehabt, aber das konnte ja kein Mensch bedienen.
Nee.
Also vielleicht maximal einer in der Familie, ja, weil er sich damit, aber das war ja eine Katastrophe.
Genau, das Schöne ist ja auch über die
Quell, das war nicht möglich.
Über die App ist ja auch das Schöne, ich brauche ja noch nicht mal die Fernbedienung. Ich kann in der Küche stehen, wenn ich da Einbaulautsprecher habe und sage dann einfach Zone 2, wenn das dann eben der Fall ist, dann einfach dann über die App dann auch ansteuern. Genau. Das ist super. Und natürlich dann über die ganzen aktiven Lautsprecher kann ich ja das ja erweitern, noch in Löcher. Ne? Also bis zu 32 dann. Du brauchst ein Haus.
Das ist, reicht am meisten.
Ja. Das reicht.
Also ja, zwei Wohnungen sogar.
Ja, was mir so aufgefallen ist, Marantz ist so ein bisschen politisch aus dem Schatten von Denon getreten in den letzten Jahren. Das ist immer mehr, also wir haben ja eigentlich immer mehr Marantz verkauft, weil es früher stereolastiger war als Denon. Aber ich finde auch so Innovationen, gerade mit vernünftigen Streaming-Verstärkern, wenn man jetzt Model 40 sieht oder sonst irgendwas, finde ich, ist bei Marantz im Moment mehr Bewegung drin.
Das kann durchaus sein.
Also gefühlt ist fünf, ne?
Ja, also. Genau, also das ist ja auch das ist ja oft immer das Vorurteil, dass ja gesagt wird, Marantz Denon ist ja eh das Gleiche,
ja.
Was ja nicht stimmt. Also das ist ja komplett von der, wie ist der Trafo aufgebaut, dann haben wir ja die HDAM-Module bei Marantz drin, bei den größeren Modellen. Also die haben ja auch eine komplett andere Philosophie, was den Klang angeht.
Ja.
Und es gibt ja auch für jede Marke auch unterschiedliche Klangmeister, so heißen die in Japan, die halt die Geräte abstimmen. Also das heißt, ein Cinema 70S, genauso wie ein Amp 10 oder ein AV 10, werden von denselben Leuten abgestimmt, ja, um halt immer dieser Klangphilosophie gerecht zu werden, die diese Marken dann haben.
In Gedenken an Ken Ishibata.
Unter anderem, der auch so ein Soundmeister war. Genau, richtig.
Ja, schön.
B&W. Neue 700er Serie, letztes Jahr gekommen.
Richtig.
Wie seid ihr so grundsätzlich mit dem Start zufrieden? B&W selber fand ich, also wir hier, ich fand, wir haben unheimlich viel 700er gemacht letztes Jahr.
Ja.
Und sind auch so in der Marktpositionierung total froh wieder mit der neuen Range, weil da einfach ein großer Schritt war, finde ich, zur alten. Gut, preislich wieder, klar, es war ein großer Preisschritt auch nach oben, wo die Diskussionen, haben wir auch hier schon oft bequatscht, die Diskussion ist immer die gleiche.
Ist immer die gleiche.
Aber du hast einfach auch...
Wenn ich mehr Gegenwert bekomme, ist es auch gerechtfertigt, letztlich dann den Preis anzuheben. Ja,
ja, fand ich nämlich auch. Also gerade 703 zum Beispiel, finde ich, ist einfach eine Topbox geworden.
Ja, die kannst du nicht vergleichen gegen der S2-Serie.
Genau,
da merkt man natürlich den Unterschied am meisten. Ne? Ja. Weil das ist dann ein Step, den wir damals auch von der D2 zu der D3 hatten, 800er Serie, war es ja auch ähnlich, dass dann auf einmal die 803 ein Kopfmodell geworden ist. Und genauso haben wir jetzt bei der von der S2 auf S3 bei der 700er Serie, dass wir jetzt einen Tweeter on top bei dem Modell haben. So, und das ist natürlich super. Das ist eine Neuerung, die erkennt man auch direkt.
Ja, genau.
Auf den Fotos ist es mal ein bisschen schwierig, dass wir jetzt auch eine abgerundete Gehäusefront haben.
Halt ne? Nicht so,
das sieht man nicht direkt so. Das sieht man erst in Videos oder wenn man dann zu euch dann eben kommt. Und an sich ist es ja auch immer schwierig zu erkennen, was ist jetzt neu an einem Lautsprecher. Aber es ist halt von Grund auf, von den Terminals bis hin der inneren Matrixstruktur, es ist halt ein komplett neuer Lautsprecher. Und das ist halt auch immer viel Entwicklungszeit, die da reinfließt, auch Innovationen, die da reinfließen. Und wir sehen halt leider alle im Moment deutlich an unserem Portemonnaie, es wird nichts günstiger.
Ja, klar.
Das ist halt das Ding.
Aber trotzdem war dann einfach ich fand es stand schon noch in einer Relation, einfach ganz banal, weil man ja auch sagen kann, und das ist ja bei der 800er Range auch oft so, du kannst im Prinzip jetzt 702 und 703, du könntest eigentlich eine 703 kaufen, dann bist du quasi vom Preis her wie die alte 702.
Mhm.
Hast ja aber auch im Prinzip eine ähnlich ausgestattete Box, die klanglich durch den neuen Mitteltöner zum Beispiel einfach dezidiert schneller geworden ist, offener geworden ist und dadurch eigentlich, also für mich einen großen Mehrwert schafft. Für
und auch das andere dann. Hochtongehäuse, das ja auch nochmal deutlich eleganter aussieht und auch akustisch einfach besser von der Performance ist. Also das heißt, man kriegt ja auch schon einen deutlichen Mehrwert dann fürs Geld. Also wäre ja schade, wenn die Entwickler 5 Jahre Gehirnschmalzer reinstecken und am Ende heißt es klingt genauso wie der alte Lautsprecher.
Hat er gut gemacht? Nicht?
Was war das jetzt?
Das war ja auch damals, ich kann mich ja noch erinnern, bei B&W, dieser Riesenschritt von dem Kevlar zu dem Continuum-Material, was ja komplett anders von der Klangkreisrichtung war, wo ja auch viele Leute gesagt haben, das ist für mich keine B&W mehr vom Sound. Ja, das stimmt. Es ist halt auf einmal dieser englische Sound war weg.
Mhm.
Wie man den auch heute noch bei vielen anderen Lautsprecherherstellern hört.
Anmachen, halt komplett, wohlfühlen, dieses Reinlegen quasi.
Genau, dieses Reinlegen, dieses etwas dumpfere, dieses, sag ich immer, dieses gemütliche Jazz-Lokal-Sound, fehlt halt. Ne? Also ist halt viel präziser, viel mehr on point geworden.
Schneller,
Auf
jeden Fall,
Also,
Ist, muss halt, also ich finde halt generell die letzten Jahre, dass du bei B&W Vielleicht dadurch, dass es halt nicht mehr so im Mitteltöner so warm ist und zurückhaltend ist, wie das zurückhaltend ist vielleicht falsch, aber so, ja, mumpfig vielleicht bös gesagt, war der Kevlar im Verhältnis zu dem Continuum. Ja. Und jetzt gerade bei der neuen Range, weil wir halt Zentrierspinne geändert haben und so, also es ist einfach viel schneller, weil weniger Luftwiderstand da ist, das merkst du halt schon. Aber deswegen finde ich es auch ganz witzig, dass die Kombinationsmöglichkeit, also es ist anders zu kombinieren als die alten Modelle. Du musst, finde ich, mehr darauf achten, welche Elektronik du dran spielst. Ja. Und das ist jetzt auch jetzt nicht, weil das Innenhaus bei euch ist, sondern ich finde wirklich, mit einem Modell 40 ist das ein wahnsinnig guter, also ein wahnsinnig gutes Ergebnis, das, weil die, das die Modell Kombi, 40
genau, das macht, ne, genau das,
so gesoundet ist. Ja. Also die machen es halt wieder ein bisschen
weicher runter.
Genau, vollmundig unten, ein bisschen Schub unten. Ja. Gerade Modell 40 finde ich einfach wahnsinnig gut für die Kohle. 200.000 liegt das als Receiver All-in-One.
Ja.
Ein sehr, sehr hübsches Gerät mit dem neuen Marantz-Design. Und das finde ich, kannst du super kombinieren.
Mhm. Richtig. Hervorragend, ja. Das klingt wirklich gut.
Das ist wirklich eine echt schöne Kombi. Das muss ich auch ehrlich zugeben, auch wenn ich klar für den Verein spiele. Aber es muss sagen, Model 40 war für mich letztes Jahr so mit der Überraschungsverstärker.
Absolut.
Also wirklich diese, komplett auch den Nerv der Zeit getroffen mit eben Streaming-Funktionen. Ja. Wir haben HDMI-Eingang etc. pp. Wir können Plattenspiele anschließen.
Wahnsinnig gute Preisplatzierung, finde ich immer noch.
Also erstaunlich sogar, gut. Ne?
Ja.
Und das ist ja jetzt, wenn jetzt wieder viele Kommentare unter dem Podcast oder bei YouTube kommen, dann Leute, hört's euch halt mal an. Also, ne, wenn man jetzt nachher sagt wieder, oh, ist so Marketing-Ding. Nee. Wir haben in der Preissage sehr, sehr viele All-in-One-Geräte.
Ja.
Und es ist einfach eine Kombinationsfrage unterm Strich, mit was hörst du was. Genau. Aber nochmal, nimmt man eine 703 oder eine 702 und packt das am Modell 40 und dann nennt man mal einen All-in-One, der das für das Geld auf die Straße bringt mit der Kombi. Also, ich kenne jetzt keine, ehrlich gesagt. So. Und das ist dann schon spannend.
Ja, und ich habe auch einige Lautsprecher aus anderen Häusern damit gehört und es funktioniert wunderbar.
Also
kann man echt mit vielen Marken und Lautsprechern kombinieren.
Wem es natürlich so schwer das Wasser abgekrammert hat, bei uns war einfach PM7000N. Ne? Also,
ja, weil es deutlich darstellbar ist, dieser Schritt. Ne?
Ja.
Also natürlich sind 1.000 Euro mehr nochmal ein tiefer Griff ins Portemonnaie, aber nichtsdestotrotz ist er sehr einfach darstellbar. Und wenn du eine vernünftige Lautsprecher-Sparingspartner auf der anderen Seite stehen hast, dann kannst du mit dem Model 40 halt wirklich nochmal viel, viel mehr als mit dem PM7000 rausholen.
Ja.
Und ich sag mal, wir sehen das ja auch, also die Tendenz geht ja immer mehr zu All-in-One-Geräten. Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, großen Receiver, Stereo-Receiver von Marantz, der wird sich mit Sicherheit, wenn der sich in dieser Historie des Soundings so gut einfügt wie jetzt auch, wird er mit Sicherheit genauso gut abgefragt werden.
Wie ist das? Ich darf noch nicht 5.000 Euro. Da sagen wir nicht zu. Doch wieder bei der Politik angekommen.
Ja, aber wir haben noch, darüber gibt es da auch noch ein SRC 30N und Model 30. Und wir merken ja auch, der SRC 30N ist ja auch super erfolgreich schon von Start weg, weil wir haben einen SRCD-Player mit drin plus die Netzwerkfunktionen, was natürlich auch für viele einfach nur eine super Ergänzung ist zur bestehenden Anlage.
Einfach eine Upgrade-Funktion der bestehenden Anlage.
Ja, weil du halt einen Player hast und einen Streamer in einem. Das ist natürlich super. Und du kannst auch einen Fernseher über optisch dann anschließen. Ja. Ne? Also kannst du dann auch alles machen.
Ja. Yep.
Schön.
Nee, aber freut mich, dass euch die 700er gefällt. Nein, das ist ja ohne Spaß, es ist wirklich ein guter Lautsprecher geworden. Ja. Ne? Also auch vom Formfaktor, er ist schmaler geworden und auch mit der neuen Gehäuseform und so, das ist schon wirklich optisch auch ein Highlight geworden.
Ja, und ein weiteres Turnier.
Das gefällt mir allerdings nicht.
Ja, dieses. Nee.
Da muss ich jetzt, Entschuldigung, wo ich einfach mal, dass dieses, also.
Ist jetzt dunkel,
oder? Aus der ganzen Auswahl an schönen Hölzern, die wir auf der Welt haben, das zu nehmen, ich weiß nicht.
Aber das ist ja wie immer. Mir zum Beispiel gefällt das. Das ist ja so lustig.
Das lustig,
haben wir ja eigentlich immer, diese Geschmacksdinger.
Ja.
Und mir gefällt es, weil es. Also auf jeden Fall auch viel besser als das Rötliche, weil das Rötliche.
Ja, gut, dieses Rosehard war.
Passt einfach auch nicht mein Ding. Irgendwie, genau, passt in Deutschland in die wenigsten Wohnungen, obwohl mir das auch, wenn ich das alleine sehe, gefällt mir das gut. Auch 803. 803 in diesem Rosehard, ich finde das cool, vor allen Dingen, weil die den schwarzen Kopf kombinieren.
Mhm.
Also dann ist ja der Head ist ja schwarz lackiert. Er gefällt mir persönlich wesentlich besser als der silberne Kopf, aber Gott, Geschmackssache. Aber Natürlich, aber wo stellst du sie hin? Ja, keine Ahnung. Also jetzt hier auf dem Boden.
Nicht in meinem Wohnzimmer.
Ja,
genau.
Ja, brauchst du was Neutraleres dann als Bodenbelag. Ja.
Ich hatte gestern Abend noch eine witzige Hörsession. Kam ein sehr netter Herr rein und wir haben Aktivboxen gehört. Mhm. Erst so DWL Phantom und KEV, LS50 Wireless, die Meter. Mhm. Und noch kurz den Pieger Ace 50. Mhm. Das war so cool, weil der hatte diesen, ja, passt auch jetzt zum Thema witzigerweise, der hatte diesen Philips-Fernseher auf dem Floorstand mit der B&W Soundbar. Ja. Mhm. Gibt's doch so ein Teil. Und da dran hat der ein ASW, ich hab's auf dem Bild nur gesehen, 608, 610, mhm, also so ein 600er Subwoofer noch dazu gestellt. Und dann war eigentlich so die Intention die ganze Zeit ja unbedingt Wireless, Aktivspeaker, Handy nehmen, Mucke starten, kleine Hürde quasi zum Musik hören und vor allen Dingen keine Kabel. Also es war klar, Floorstand, TV, sehr offen gehalten, wo stellst du da was hin? Subwoofer am Boden und dann Steckdose links, Steckdose rechts und dann kannst du es halt sehr einfach machen. Die Phantoms haben ihm sehr, sehr gut gefallen, auch optisch einfach voll sein Ding. Die KEV ist ja wirklich auch hervorragend dagegen. Trotz alledem, die ist halt ein bisschen dumpfer, finde ich, im Vergleich zu der Phantom.
Nicht so ganz auf. Und der Schub unten rum ist.
Ja, aber der Schub ist weniger, genau. Also alles ein bisschen zurückgenommen.
Das ist Geschmacksfrage. Also ich finde, von den beiden Produkten, jetzt ist die KEV natürlich so ein bisschen High-Fidela abgestimmt auch, ne?
Ja, ja.
Also deutlich. Also
die Phantom ist eine große Partybox für gehobene Ansprüche.
Ja. Also macht ja auch immer was her, ne? Wenn er die Treiber an der Seite dann hin und her hüpfen. Ja.
Wobei ich die Phantom halt für eine Auflösung schon höher finde. Die Auflösung,
ja.
Also die Abstimmung jetzt, also das war die 108er, genau. Genau, aber trotzdem stimmt schon, ist spektakulärer auch, ne? Ja. Sowohl optisch als auch klanglich spektakulärer als die KEV. KEV ist so ein bisschen zurückhaltender, ich glaube, länger hören würdest du wahrscheinlich mit der KEV, aber so dynamisch und irgendwie witziger ist natürlich so ein Phantom, der entsteht so. Was halt witzig war, dann, also klar, wir haben einen Fernseher da stehen, dann ging halt die Fragerei los, ja, was machen wir, wenn wir noch einen Subwoofer wollen? Mhm. Bei der Phantom ist es gar nicht möglich. Bei der KEV könnten wir einen Subwoofer dazu nehmen. Es war ursprünglich gar nicht geplant, noch den Fernseher anzuschließen, obwohl der halt in der Mitte von den Speakern steht, weil wir ja kein Kabel haben wollen.
Ja.
Aber dann brauchst du einen weiteren Sub und er hat noch ein Sonos-Setup mit Sub im Raum stehen. Dann hat er den Sub von B&W da stehen. Und dann wäre jetzt der dritte Sub, wäre dann der KC62 von KEV geworden.
Das ist ein interessantes Setup,
was ist irgendwie so. Und dann haben wir nachher was Verrücktes gemacht. Wir haben kurz vorhin schon mal geschnackt. Da habt ihr alle mit den so Ohren geschnackert. Macht man halt selten. Aber wir haben nachher mal noch eine 805 D4 hingestellt. Und haben da dran Sonos M genommen.
Ich muss es sagen. Blasphemie.
Also für alle, die das noch nicht gemacht haben, wer hat das schon mal gemacht? Im Verhältnis, sowas von witzig. Du stellst die Käfer hin, die Phantoms und dann, passt auf, der Aspekt dahinter. Du kannst, wenn du ein Amp nimmst, bist du in dem Universum Sonos, wo ja schon die App-Steuerung einfach da ist. Fakt. Dann das Problem, wo stelle ich einen richtigen Amp hin? Mhm. Ich kann auf die Wand kein Amp stellen. Das heißt, ich habe ein Verkabelungsproblem, klassisch. Mhm. Jetzt kann ich diesen Sonos-Amp einfach hochkant hinter so einen Subwoofer stellen. Mhm. Der wird nicht warm, der braucht kaum Platz. Der Subwoofer von B&W steht ja da.
Mhm. Okay.
Was halt witzig ist, ich kann den Fernseher dann verkabeln, weil die Kabelführung von dem HDMI muss nur bis zum Sonos. Das heißt, ich kann einfach durch den Floorstand von dem Philips in den Sonos-Amp. Dann hat ein Sonos Amp einen Subwoofer-Ausgang für einen Aktiv-Sub. Das heißt, ich kann beim Mucke hören und beim Film gucken denselben Sub nehmen. War ja auch ein Thema. Könnte ich also so den Sub stehen lassen, brauche keinen dritten Sub, so jetzt langsam, ne? Mhm. So Peripherie und so weiter. Und dann halt eben, okay, ich brauche dieselbe Kabelanzahl im Prinzip dann zu der 805 auf Stands wie zu einer KEV strommäßig. Aber Essenz war, ist der absolute Oberwahnsinn. Also wenn du einen 805 mit dem Amp hörst, im Verhältnis
Mir rollen sich schon fast die Fußnägel. Das heißt ja, aus Liebe zur Musik. Ne?
Entschuldigung. Nein, ernsthaft.
Aus Liebe zum Lösungsproblem oder andersrum.
Mein Vater, also mach das mal und dann hört er das mal an. Also man muss ja nur vergleichen. Klangliche Art ist ja ein Preisthema. Ne? So, aber rein klanglich jetzt gegen eine Phantom und gegen eine KEV. Ich würde sogar sagen, gegen die KEV mit dem KC62 ist natürlich trotzdem eine 805. Selbst an einem Amp noch viel besser als die anderen Jungs und ich habe einen ähnlich großen Spektrum
Und ich bin halt dann perspektivisch natürlich, wenn ich jetzt merke, der Mensch hatte vorher keine hochwertige HiFi-Anlage. Mhm. So, wenn ich jetzt also sowas mache mit einer 805 und ich merke, ich höre wirklich viel Musik, dann kann ich ja dann irgendwie in 5 Jahren sagen, okay, ich habe ein mega gutes Fundament und kann halt darauf aufbauen. Mhm. Und da sind wir wieder beim alten Thema. Mhm. Ich habe ein All-in-One Speaker, Verstärker oder sonst was. Oder ich habe halt es getrennt aufgebaut und kann halt darauf so mein Hobby frönen oder aufbauen und gibt dem Ganzen halt die Chance, noch besser zu werden, ohne alles wieder zu ändern. Ich fand es jedenfalls sehr witzig und es hat gut geklungen. Also, eine 805 kann viel besser klingen, ist ja gar keine Frage.
Ja, ja.
Aber es klingt trotzdem besser. So.
Aber es ist ja jetzt, die Frage, dass in dem Vergleich von diesem ganzen Setup, also dann DWLE, die Kev und sowas. Was würdest du dann sagen? Also tatsächlich dann schon die Trennung, Verstärker separat, also der Amp plus die 805 war schon.
Fällt dir was aus der Hose?
Hammer. Also das haben wir tatsächlich immer. Also wenn du für den gleichen, wir reden jetzt mal vom gleichen Geldeinsatz und nehmen jetzt nicht jetzt überproportional bisschen, viel mehr in den Lautsprecher, sondern wir würden jetzt egalisiert alle Preise gleich nehmen, hast du eigentlich immer ein besseres Ergebnis, wenn du das mit einem passiven Box und einem entsprechenden Verstärker löst.
Ja.
Immer.
Und da zum Beispiel muss man im Modell 40 wieder vornehmen, weil das ist ja wirklich so.
Genau, das ist eben.
Das Ding für 2,5 ist einfach top. Und dann und hast
jetzt,
du immer noch
viel Luft für Boxen. Nimmst du mal eine 705 statt eine 805 oder sowas. Ne? Und packst sie dann da dran. Dann bist du ja in dem Bereich von den
so 6.000,
7.000 Euro. Ne? So genau. Mhm. Und also jetzt nicht der Punch, ja, also für die Partybox machen die das nicht, aber rein High Fidel, das, was da rauskommt, ist das ja eine ganz andere Liga. Aber das ist halt immer, ne, Optik und das, was du möglichst rausholen kannst, wenn dir der Rest egal ist. Das sieht ja auch alles schön aus, aber es ist halt jetzt vielleicht nicht so durchgestylt, wenn du so ein Loft hast und du willst halt gar nichts sehen und da soll halt nicht stehen. Irgendein Kompromiss musst du ja machen, ne? Ja, und wenn es dann halt der Kompromiss ist, dass ein bisschen weniger Klang ist, aber dafür viel mehr Optik, ja gut, dann musst du es machen.
Aber es ist halt auch erstaunlich, was heutzutage möglich ist durch die neuen Class-D-Endstufen, die auf dem Markt sind, was das halt schon kann.
Ja.
Ja, also, und dann auch wieder die Brücke zum Anfang zu schlagen, wenn man halt guckt, dass dann irgendwie 15 Endstufen in so einem AV-Receiver drin sind.
Der Wahnsinn.
Und das kannst du halt auch auf Vollgas fahren, das Ding. Und das funktioniert auch weiter, nun ist klanglich auch gut. Ja, und das sieht man auch bei den ganzen aktiven Produkten, wie den DWLE oder bei uns aus dem Haus in Zeppelin oder Denon Home oder so, was da halt mittlerweile möglich ist. Das ist schon erstaunlich.
Das stimmt.
Ja. Noch kurz eine Frage zum Zeppelin. Meinst du, also Stand jetzt ist es immer noch so, dass ich die nicht gruppieren kann, oder? Also Heos und B&W?
Genau, Formation. Das bleiben auch weiterhin zwei Plattformen.
Okay. Ja,
genau.
Okay. Leute, hat mir Spaß gemacht. Kommen wir zur Mucke?
Kommen wir zur Mucke.
Also ich könnte auch noch weitermachen. Also ich glaube, wir haben da noch
hast du noch interessante Aussichtsnews in deinem Portfolio?
Also was nichts, was ich jetzt sagen dürfte.
Siehst du, siehst du.
Dann, ich könnte meinen Bohrer ansetzen.
Und Zahnarzt war jetzt vor kurzem.
Wie war das mit Kubus in Heos oder so? Da haben wir schon ein paar Mal hier gequatscht.
Ja, ich glaube, da war sogar schon mein Kollege Roland hier, ne? Und hat ja ein bisschen was dazu erzählt.
Nee, bei uns war der nicht.
Doch.
Der also hier persönlich jetzt.
Also nicht im Podcast.
Ich. Manchmal nicht. Ja, bei uns war der.
Ja.
Richtig. Aber es ist halt noch nicht da.
Ja, es steht auf jeden Fall auf der Liste, der To-Do-Liste bei Heos. Ja. Man sieht ja auch, die App ist ja sehr umfangreich. Mhm. Und wir versuchen ja auch noch immer viele alte Geräte mitzunehmen, um auch da den Funktionsumfang zu erweitern. Mhm. Deswegen ist die To-Do, wird die fast immer größer von Jahr zu Jahr.
Da finde ich auch wirklich, ehrlich gesagt, Nachhaltigkeit wichtiger als jetzt eine Integration von einem neuen Musikdienst. Also ich persönlich finde das viel sinnvoller für Multiroom-Systeme nachhaltig zu sein,
unbedingt.
Als jetzt unbedingt jeden neuen Trend.
Ja, damit verprellst du dir quasi jeden Kunden, der einmal investiert hat und dann kannst du das
nutzen.
Genau, also du kannst ja heutzutage auch noch die alten Heos-Lautsprecher, die es damals gab, ja immer noch verwenden, egal ob HS1 oder HS2. Zwar nicht immer mit allen Funktionen, die es gibt, aber wir versuchen da immer so viel wie möglich mitzunehmen dann eben.
Okay. Und, super.
Mucke. Der Gast fängt an, oder?
Der Gast darf anfangen.
Der Gast fängt an. Also das ist ja schwierig. Dadurch, dass wir ja alle berufsbedingt sehr viel Musik hören.
Hast du eigentlich die Playlist fertig gemacht?
Ich noch nicht. Super. Ich habe mich auch gar nicht damit beschäftigt. Hast du dich damit beschäftigt?
Ja, jetzt.
Danke.
Frage.
Danke. Ja. Ich werde das mal gucken, wenn ich das schaffe zwischen meinen Terminen.
Wie gemein.
Nein, wir wollten dich hier nicht diskreditieren.
Also ich muss ja immer gucken, was passt denn auch zu eurem Podcast? Ne? Also ich höre ja sehr viel Musik und Im Moment läuft sehr oft auf meinem Plattenteller Sebastian Gala, Two Moons.
Geil, okay. Ja.
Mhm. Ist Jazz-Quartett, er ist Jazz-Pianist, kommt aus Düsseldorf. Mhm. Könnt ihr euch auf Spotify, Tidal und sowas anhören.
Ja.
Aber ich glaube, dadurch, dass es ein recht unbekannter Künstler ist, er hat auch einen Online-Shop. Man kann das Vinyl auch direkt bei ihm bestellen.
Schön.
Und auch mit Autogramm, wenn man möchte.
Okay.
Ja, ja, top. Ja,
kostet auch nicht allzu viel die Welt. Also von daher.
Super.
Auf jeden Fall ein Tipp.
Okay. Wert. Dann hören wir da mal rein. Wie ist die Pressung?
Passt? Sehr gut.
Okay.
Design, ja.
Okay. Christian.
Schön.
Also ich habe sie selber ja auch. Also die ist auch gut.
Ja. Ja, Mensch,
an meinem Denon.
Sind wir heute. Oh ja, das ist top. MC.
Ja. Ja. Passt leider nicht am Model 40 direkt dran, wie ihr wisst.
Nee,
da ist dann die Kollegen aus Köln von Lehmann Audio noch dazwischen.
Ach ja, bitte so. Norbert.
Hervorragend. Gute Kombi. Ja, wir sind jazzlastig. Ich habe auch Jazz mitgebracht. Und zwar, das Album heißt Alchemy in Jazz.
Mhm.
Die Titel haben alles was mit Alchemie zu tun. Und der Song von Oscar Rocchi, ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen, italienischer Jazzpianist, und sein Quintett, der Song heißt Silver Bob.
Okay.
Richtig schön solider Jazz, kann man sich richtig gut anhören. Heute Morgen im Badezimmer noch laufen lassen, macht Spaß.
Werde ich mir dann auf der Playlist mal anhören.
Ja.
Wir schicken euch dann den Link. So. Ja. Bis dahin haltet euch in die Shownotes, da steht alles drin. Ich habe wollte den eigentlich schon länger erwähnen und der heute ist er fällig. Counting Crows, Grüße an Bernd, wenn er zuhört. Von dem habe ich den Song quasi mal in der Session vor vielen Jahren kennengelernt. Album New Amsterdam.
Okay.
Live at Heineken Music Hall, wahrscheinlich wohl in Amsterdam, auf jeden Fall, der Song heißt Holiday in Spain und wahnsinnig geil aufgenommenes Ding, super Stimmung, zweitletzter Track, glaube ich, in dem Album und auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert, ist auch super aufgenommen, also von der rein High-Fidel jetzt aufgenommen und macht mir persönlich immer eine ganz, ganz gute Laune.
Schön.
Ja.
Mann. Ich glaube, da haben wir ja ein paar gute Tipps diese Woche zusammenbekommen.
Ja, hervorragend.
Leute, macht weiter.
Top.
Viel Spaß beim Musik hören. Und bis nächste Woche.
Danke für die Einladung und
danke fürs Kommen. Und ja, unbedingt. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ciao, ciao.
Gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.